Heute Abend geht es um das erfüllte, lohnende Leben, das reich und glücklich macht. Und dieses Thema hat Jesus immer wieder so angesprochen, dass er allein das Leben gibt, den Durstigen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Erfüllung aller Sehnsucht nach Leben. Und das ist so wunderbar, dass das schon Mose anspricht. Mose ist nicht der Gesetzeslehrer, den viele in ihm sehen, der in diesen Krampf hineinführt, wo man sich selber kasteit und das selber erzwingen will. Wir hatten schon bei der Gnade und Barmherzigkeit des Herrn, durch die wir allein gerettet werden. Und wir haben es heute wieder beim 5. Mose 30. 5. Mose 30, die Wahl zwischen Leben und Tod. 5. Mose 30, das sind ganz wunderbare Kapitel, aber wir lesen es nur von Vers 11 ab. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so hoch und nicht so fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen, in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhängt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Wissen Sie, was Sehnsucht ist? Richtige Sehnsucht. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die glutheiße Wüste gelaufen. Also, da kriegen sie Sehnsucht, nur eine Flasche Wasser, sauberes Wasser. Da haben sie Sehnsucht, wenn man einmal wieder richtig essen könnte. Frischer Salat wie heute Abend. Und all die Güter, die sie halt in einem furchtbaren Wüstenland. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie die Israeliten das 40 Jahre durchgehalten haben. Und dann haben sie die Kundschafter ausgeschickt. Und die Kundschafter kamen zurück und haben gesagt, das ist ein Land, da Milch und Honig fließt. Also nicht, dass sie meinen, die Milch fließe so, wie wenn die Bauern ihre Milchkübel ausschütten, aus Protest. Sondern da meinen sie, da gibt's Kühe, da gibt's Milch, wo man trinken kann. Da gibt's wilden Honig in den Bäumen, weil die Bienenschwärme dort sind und so weiter. Also genau so, wie man es heute erlebt, dass Touristen und die Trauben, die man am Bach Eschkol abgeschnitten hat, ganz wunderbar die Herrlichkeit. Dieser sehnsüchtige Blick der Wüstenwanderer, wann werden wir da hinkommen? Also, wie wir waren 6 Kinder in Stuttgart in der schweren Hungerzeit, wo wir nicht wussten, was es überhaupt zu essen gibt, 1945 im Herbst. Und da haben wir einen Schwur gemacht. Wenn es einmal wieder Sachen zu essen gibt, dann gibt es morgens Frühstück Schnitzel so groß. Und Eier und alles drauf. Sie können sich gar nicht vorstellen, wir waren ja alle unterernährt und hungrig, so junge Burschen. Die Sehnsucht, was es ist, diese Güter zu haben, das wird wunderbar, wenn man alles kaufen kann, ohne Lebensmittelkarten und alles frei zugänglich ist. So war die Sehnsucht der Israeliten. Wann werden wir endlich dahin kommen? Die Entbehrungen waren unerträglich und dann standen sie dort am Nebo, wo jetzt der Papst oben war, wo man hinübersieht, über den Jordan und dann Jericho und dann in dieses gelobte Land zu kommen, in dieses herrliche Land, da wachsen Pflanzen, da gibt's Wasser, da kann man bauen auf dem Acker und es ist ganz, ganz groß. Und jetzt sagt der Mose als erstes, ihr Israeliten, dieses herrliche Land kann euch zum tödlichen Fallstrick werden, zur tödlichen Gefahr. Liebe Schwestern und Brüder, das haben wir alle viel zu wenig bedacht. Dass uns Gott noch einmal so etwas in Überfülle gibt wie uns. Und selbst wenn sie eine karge Rente haben, niemand nach ihnen wird nochmal so hohe Rentenbezieher wie wir, von der kommenden Generation, sind wir absolut sicher. Die müssen ja alle die Schulden abzahlen, die wir noch oben drauf gemacht haben. Das wird, verstehen Sie, und bei uns heute, wie wir alles genießen können, alles uns zur Verfügung steht, der Reichtum dieser Welt, und der Mose sagt, passt auf, tödliche Gefahr. Dieses herrliche Land, Milch und Honig, die Güter und alles, was ihr dort habt, ist ein herrliches Land und es wird euch zum Todesland werden, wenn ihr über den Gaben, den Geber, den lebendigen Gott vergesst. Und das ist tatsächlich die riesige Gefahr unseres Lebens. Wie viel Mitchristen haben sich verloren in die Sorgen dieser Welt, in ihre Geldsorgen, ihre Gesundheitssorgen. Wie viele gläubige Bibelchristen kümmern sich bloß noch um die Heilung ihrer Krankheit und wie sie Gesundheit erlangen, wo all das bloß noch drum kreist, um diese Fragen dieses Lebens. Wenn der Herr Jesus diese Fragen alle gelöst hätte, wenn die Glaubenden nie krank werden würden, nie Geldprobleme hätten, wie es ja manche Propheten heute behaupten, dann bräuchte man sich um die Nachfolger nicht zu sorgen. Da wären alle Kirchen überfüllt, wenn es materiell stimmen würde. Aber es ist gar nicht so. Und tatsächlich ist das zur ganz großen Gefahr, dass wir unser Herz an die irdischen Dinge hängen. Es ist heute natürlich sehr schnell zu sagen, dass der Ackermann von der Deutschen Bank natürlich schon ein Ganove ist, wenn er das mit den 25% will und wenn sie das mit den Peanuts bei ihren Milliarden so verschoben haben und ihren Managergehältern. Aber jetzt reden wir doch mal anders, dass wir alle unser Herz an die materiellen Dinge gehängt haben. Dass es uns so, so wichtig ist, die äußeren Dinge, wie wir versorgt werden, wie das mit der Rente wird, wie das alles mit dem Äußeren geht. Und da sagt Mose, passt auf, dass er diese Dinge dieser Welt nehmt und sie vor Gott nehmen könnt. Und das ist ja schön, das hat er schon im Kapitel 26 so schön geordnet, dass wenn Sie eine Bibel haben, dass man die Erstlingsgaben, das machen die Juden ja an dem Tag, wo wir Pfingstfest feiern, ist in Israel immer die Erstlingsgabe der Ernte. Das Erntedankfest zu Beginn der Ernte. Es gibt dann noch ein Erntedankfest am Ende der Ernte. Aber die Erstlingsgaben, die eingebracht werden, wenn Sie mal eine Israelreise machen und gerade in diesem Zeitraum, ist es wunderbar, wenn Sie es in einem Kibbutzhotel miterleben können. Und da ist so wichtig, dass du diese Gaben nicht nimmst, so wie wir es tun, sondern so einfach und dann einschiebst, sondern danke Gott, er ist der, der dir es gibt. Und erinnere dich, wie du in Ägypten warst und wie die frohen lassen waren. Und Gott ist der, der dich herausgeführt hat, der dir das Leben gibt. Jetzt haben wir alle in unserer Jugend noch Erntedankfeste erlebt, da haben wir fast Heimweh danach. Gerade in den schlechten Zeiten. Wie war man dankbar, dass der Garten getragen hat, dass keine Missernte kam. Heute ist das ganz schwierig, auch schon in der bäuerlichen Bevölkerung. Das ist alles so kompliziert mit dem Milchpreis und mit der Wirtschaft und überhaupt und das alles so schwer. Und dann Aber wir kaufen eben beim Aldi, dann brauchen wir kein Erntedankfest, oder beim Lidl, und dann ist das dort gelöst. Sondern dass wir wieder wissen, die äußeren Gaben unseres Lebens, die sind alles wunderbare Liebenszeichen unseres Herrn. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, in dem Wüstenzug, wie die Israeliten, wenn die Schwierigkeiten kamen, Sehnsucht gehabt haben nach der kargen Speise, die sie im Gefangenenlager, im Arbeitslager in Ägypten gehabt haben, nach Knoblauch und Zwiebeln, wird sogar noch erwähnt, und sagten, lass uns wieder nach Ägypten ziehen. Und da war ihre ganze Glaubenstreue schon gebrochen, um ein bisschen Essen. Wenn sie nur die kriegen, dann ist Wurst, dann gehen wir wieder zurück nach Ägypten. Und der Mose hat gekämpft, das kann doch nicht sein, dass euer Herz an den äußeren Gaben hängt. Wie viel wichtiger ist das für uns, dass wir uns nicht an die äußeren Dinge hängen. Wir haben dieses Lied von der Frau Havergel gesungen. Das ist ein schönes Lied, dass all die äußeren Dinge unseres Lebens in den Gehorsam des Glaubens einmünden. Und das ist ganz wichtig. Nicht bloß, dass wir schöne Jesuslieder singen, sondern dass wir auch die alltäglichen Dinge, die Dinge des Geldes, des Essens, der Gesundheit und was wir haben, unseres Leibes, hineinbringen in unseren Glauben und wissen, da wollen wir auch unserem Herrn begegnen und ihn haben. Denn kein Mensch lebt davon, dass er viel Güter hat. Das hat Jesus gesagt. Jesus. Kein Mensch lebt davon, dass er viel Güter hat. Und die reichen Leute sind betrogen und wir sind betrogen. Muss ich noch mal sehen, wir gehören ja heute zu den wohlhabenden Millionären, wenn man es mit den Armen vergleicht in der Welt. Es gibt 1.000 Millionen Menschen, die heute den Tag vielleicht 14 oder 16 Stunden im Schweiß gearbeitet haben und keinen Euro verdient haben für 16 Stunden Arbeit. Und dass wir einfach wissen, das, was uns Gott in Überfülle schenkt, wir dürfen es ja genießen. Auch heute, was wir an dem guten Tag an Verpflegung und an Schönheit hier in diesem Haus genossen haben. Aber dass es uns nicht zum Fallstrick wird, dass unser Herz dort hängen bleibt. Und jetzt hat Mose schon, und das ist also wunderbar, im Kapitel 28, hat er das schon ganz deutlich gesagt. Und wenn Sie das auch nochmal aufschlagen, ist das schön. Und da hat er gesagt im Vers 15, wenn du den Herrn verlierst, den Herrn deinen Gott, und dein Herz bloß noch an diese irdischen Dinge hängst, dann wird ein Fluch über dich kommen. Es gibt einen Fluch. Und wir spüren, wie der Zorn Gottes über unserer Welt liegt. Und dass die Dinge uns nicht mehr befriedigen können. Dann wird verflucht sein dein Backtrog und die Frucht deines Leibes, also deine Kinder, der Ertrag deines Ackers und das Jungvieh und so weiter. Und dann werden die Krankheiten kommen in deinem Leben und du wirst sie nicht mehr wegbekommen. Vers 27, mit Pocken, mit Grind und Krätze, die nicht geheilt werden können. Dann geht das weiter und du wirst tappen, Vers 29, wie ein Blinder tappt im Dunkeln. Vers 30, du wirst dich mit einem Mädchen verloben und ein anderer wird sie heiraten. Du wirst ein Haus bauen, aber ein anderer wohnt darin. Du wirst keinen Segen mehr haben. Einen Weinberg wirst du pflanzen und seine Früchte nicht genießen können. Wenn du meinst, du könntest das alles mit deinen Gaben bewirtschaften, Vers 31, dein Esel wird vor deinem Angesicht mit Gewalt genommen werden, den Ertrag deines Ackers und alle deine Arbeit wird, Vers 33, ein Volk verzehren, das du nicht kennst. Du wirst wahnsinnig werden, wenn du das alles siehst, wie alter Ertrag deiner Arbeit dir zwischen den Händen zerrinnt. Vers 40, Ölbäume wirst du haben, aber du wirst dich nicht salben mit Öl. 41. Söhne und Töchter wirst du zeugen und doch nicht behalten. Alle Bäume und Früchte deines Landes wird das Ungeziefer fressen. Das ist der Fluch, der über dieser Welt liegt, wo man Gott nicht ehrt, wo man Gott nicht in den Mittelpunkt stellt. Und dann noch Vers 64, ein langes Kapitel, aber das lohnt sich mal in Ruhe nochmal durchzulesen, weil das heute so aktuell ist. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, so erschütternd, wie das Volk Israel überall zerstreut wurde. Aber denke einmal, was Gott erst an Zorn über der Christenheit ausgießt, über so viel Frömmigkeit, wo man das nicht wirklich dem Herrn heiligt und auch vor ihm ordnet. Vers 5 und 6, du wirst keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Und es kommt ein ganz tolles Bild. Morgens wirst du sagen, ach, dass doch Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass doch schon Morgen wäre. Es wird alles eine Last in deinem Leben. Du schaffst es psychisch nicht mehr und du wirst erdrückt von der Last dieses Lebens. Und der Mose sagt, ihr geht in dieses Land hinein. Nehmt's aus der Hand eures Gottes, in der Gegenwart eures Gottes, sonst wird es zu einem furchtbaren Fluch werden. Wählt das Leben. Nicht, dass die Bibel gegen die Gaben ist und gegen die wunderbare Ernährung und alles, was dazugehört, sondern dass wir es nur nehmen können aus der Hand des lebendigen Gottes. Und an was hängt alles? An unserer Herzensstellung, zu den Gütern dieser Welt. Zum Essen, zum Trinken, zu unserem Geld und was wir alles haben. Paulus hat es wunderbar beschrieben im ersten Kapitel des Römerbriefs. Gott hat diese Welt dahin gegeben. Und die große Not, dass wir über unserem Berufsalltag so viel Probleme haben. Ja, selbst über Ehe und Familie werden die dicksten Bücher geschrieben. Alles ein Problem geworden. Wie man sich lieb hat und wie man es machen soll. Und alles, die Leute werden nimmer damit fertig, weil es so problematisch ist. Und da schreibt der Paulus, wie Gott diese Welt dahin gegeben hat, da haben die Menschen ihr Herz dem Nichtigen zugewandt und über diesem ist ihr unverständiges Herz verfinstert. Darum hat sie Gott dahin gegeben in ihres Herzens Gelüste, weil sie dem Geschöpf dienen und nicht dem Schöpfer. Das ist ein furchtbarer Fluch, der über unserem Leben liegt, wenn wir Gott nicht ehren, wenn wir ihm nicht alles die Herrschaft übertragen und ihn über alles lieben. Darum ist so wichtig, dass wir uns nicht binden an die vergänglichen Dinge dieser Welt. Nun kann man das ja so schön hier vom Pult sagen und wir alle sind gebunden. Es ist ja schön, dass man sich freut aufs Essen und dass man es genießen darf. Aber es ist in der Bibel so schön, dass es mit Danksagung vor Gott genossen wird. Dass ich all meine wirtschaftlichen Dinge vor Gott gebrauche und zu seiner Ehre, dass ich mich ihm zuwende und ihn so erfahre, dass ich auch, jetzt kommt das nicht mit schlechtem Gewissen, meinen Urlaub mache, sondern Herr, danke, dass du mir auch das gibst und dass ich diese Zeit ganz neu gebrauchen darf und aus deiner Hand nehmen kann. Das ist so wunderbar. Und dann steht da, sonst wird der Herr dein Herz beschneiden. Er wird es wegnehmen. Er wird es aus deiner Hand reißen. Es ist ganz furchtbar, wenn oft wir durch diese Katastrophen hindurchgehen und so viel dann im Leben durchgestrichen wird. Und dann muss uns das wieder ein Anlass sein, umzukehren. Ich meine, in diesen Tagen, auch der großen Wirtschaftskrise, sollten wir nicht bloß reden, dass sich die obersten Banker bekehren sollten und wieder Vernunft annehmen sollten, sondern wir alle haben über die Verhältnisse gelebt. Wir alle haben immer mehr haben wollen. Und wir müssen wieder fragen, wie können wir ganz anders sein? Das ist oft auch eine Frage, manche reicht Gottes Werke. Immer mehr und immer mehr und sammeln, immer bloß vom Geld reden. Lass doch den lebendigen Gott, den Herrn deines Lebens sein. Und das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dass Gott dich sucht in seiner Liebe. Und das sagt schon Mose. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Sucht das als Allererstes. Dann wird er das Übrige alles zufallen. Stell das in die Mitte deines Lebens. Und da machen wir mal gerade weiter im Kapitel 30. Er sagt, es ist doch ganz nah bei dir das Leben. Was ist denn das Leben? Wenn du in den Ordnungen Gottes bleibst. Paulus hat ja dieses Wort noch einmal aufgenommen, das kennen Sie aus Römer 10, wo Paulus über Israel redet. Römer 9 bis 11 sind ja die Kapitel über Israel. Und da sagt der Paulus, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das Hören des Wortes Gottes, hatten wir ja schon, wo er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht bloß von den äußeren Dingen. Aber dieses Wort Gottes ist dir ganz nah. Es ist dir ganz nah, du kannst zum Greifen haben. Du musst nicht zuerst in den Himmel fahren, du musst nicht zuerst über den Ozean fahren, um dieses Wort Gottes zu holen. Du hast es bei dir, lebe aus dem Wort Gottes. Und in diesem Wort Gottes ist das Leben, das Wort Gottes bringt dir das Leben. Und das ist genau das, was Jesus aufgenommen hat, wo er gesagt hat, sucht in der Schrift. Und er ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Und er bringt das Leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Wir können den Mose direkt dorthin nehmen, wo er schon hinüberführt in den neuen Bund. Und das führt uns dorthin, dass allein von Christus her das Leben kommt. Seine große Gefahr, dass wir uns viel zu viel mit den äußeren Ordnungen unseres Lebens beschäftigen. Viel zu viel an die Probleme unseres Lebens. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei den Schwierigkeiten, die wir oft haben, bis hinein zu den Ehe- und Familienproblemen, dass wir immer wieder sagen müssen, es muss zuerst einmal die Beziehung zu Jesus wieder neu aufgerichtet werden. Und wenn zwei Menschen anfangen, ihr Leben zu ordnen und ganz neu auf Jesus hin leben und dann sein Wort miteinander ganz neu entdecken, lösen sie auf einmal die Schwierigkeiten, die sie haben, die Spannungen. Das ist auch die Problematik, dass wir oft ungläubigen Leuten schlecht helfen können. Dass wir sagen müssen, du musst zuerst Jesus kennen. Und du musst dein Leben in seinem Licht sehen. Und er ist die Erfüllung all deiner Sehnsüchte. Er gibt dir das Leben in Fülle. Du musst nicht hängen bleiben an der äußeren Ordnung deines Lebens. Viele sagen, ich muss zuerst mein äußeres Leben ordnen und meine Berufsschwierigkeiten ordnen. Suche zuerst Jesus, den lebendigen Herrn. Und von ihm her kannst du dann alle die Schwierigkeiten deines Lebens ordnen und dann ein ganz wunderbares Leben finden. Und das hat der Mose noch einmal in den Kapiteln davor wunderbar aufgenommen. Er hat gesagt, wenn du anfängst, den lebendigen Gott zu dienen, das ist die Hingabe deines Lebens, du wirst auf einmal merken, jetzt nimmt er die Stellen, wo er vom Fluch gesprochen hat, nimmt er noch auf einmal auf, dass dein Backtrog gesegnet ist, deine Küchenarbeit. Du wirst auf einmal merken, du wirst ein Mädchen dich verloben und ihr werdet glücklich miteinander werden. Du wirst einen Acker bebauen und er wird Frucht tragen. Das ist eine Sache des Gehorsams und des Segens Gottes. Dass er sagt, du, das Wichtigste deines Lebens ist, dass du dem Herrn dienst von ganzem Herzen. Dann lösen sich auch die Schwierigkeiten deines Lebens von der Mitte her. Und wenn du meinst, du könntest Gott beschummeln und meinst, du könntest ihm den Gehorsam vorenthalten, das ist eine Frage deines Glaubens, dann auf einmal wird in dein Dachfirst der Schimmel kommen. Und dein Haus wird verfaulen. Und du meinst, wenn du Gott betrügst, könntest du weiterkommen. Es wird nicht gelingen. Das ist so wunderbar, wie er die Gottesordnung hier noch einmal begründet und sagt, wer ihm von ganzem Herzen dient, darf mit dem vollen Segen Gottes rechnen für sein ganzes Leben. Aber das Wichtigste ist, dass ich den Herrn finde und ihm diene. Die Hingabe an Jesus ist der wichtigste Punkt meines Lebens, weil er allein das Leben bringen kann. Ich kann das Leben erst haben, wenn er mich herausreißt aus allen sündigen Beziehungen, wenn er mir die neue Kreatur macht, wenn er mich zu einem neuen Menschen formt, wenn er mein Leben verwandelt und verändert. Und der Paulus sagt, Mose sagt, was Paulus dann wieder aufnimmt, es ist dir nahe im Wort Gottes. Da findest du den Herrn und du musst nach dem Wort Gottes leben. Wähle das Leben. Das Leben ist, so heißt es im Lied, Jesus Christus herrscht als König. Hört, das Leben ist erschienen. Das Leben ist da. Und du kannst es packen und wir dürfen uns in dieser Lebensfreude auch freuen. Wir dürfen drin leben und sagen, danke Herr, dass du uns das gegeben hast. Ich freue mich, wie du mich täglich erhältst. Auch wenn unser Körper schon Zeichen des Verfalls trägt. Wir dürfen uns freuen, dass der Herr uns bis heute die Lebenskraft gibt. Und wir dürfen auch die Speise mit Danksagung genießen. Wir dürfen danken, dass er uns versorgt, auch mit den äußeren Dingen. Wir dürfen danken, es kommt aus seiner guten Hand. Und deshalb gehört das so dazu, dass wir unser ganzes Leben in diesen Gehorsam Gottes hineinnehmen und dass wir ihn über alle Dinge lieben. Bei Mose geht es das wunderbar, wie er die Beispiele noch sucht und sagt, wenn du dem Herrn, deinem Gott, dienst und ihn über alles liebst, dann wirst du den Blinden nicht einen falschen Weg führen, sondern du wirst ihn richtig führen. Dann wirst du nicht die Witwe übervorteilen. Du wirst das doch nicht fertig bringen. Dann wirst du nicht die Waage verbiegen, damit das Gewicht nimmer stimmt. Dann wirst du den Tagelöhner ausreichend entlohnen. Und darum ist mir so wichtig, dass wir heute in unserer Welt, wo wir so viele Probleme haben, wo es im tagtäglichen Leben nicht mehr stimmt, uns nicht zerfleischen über diese Sorgen, wie wir die Welt gerechter machen. Es ist so wichtig, dass wir die Leute wieder zum Glauben an den lebendigen Gott führen. Und wer dort steht, der weiß, was die Gerechtigkeit im Alltag bedeutet. Ich denke, oft die anderen Leute können gar nicht wissen, was wir meinen, dass die Erfüllung unseres Lebens nur aus dem Gehorsam kommt, aus einem Leben mit dem lebendigen Gott. Wer an ihn glaubt, der hat das Leben und er geht diesen Weg, er kann sein Leben zur Verfügung stellen und er wird wunderbar versorgt. Und er erlebt das auch über den Engpässen seines Lebens, während den Krisen seines Lebens das erfahren kann. Mein Freund Friedrich Hensler hat ja diesen schweren Weg gehen müssen, dass er in die Insolvenz geriet. Der viel zu viel kostenlos abgegeben hat, viel zu viel nach Russland geliefert hat, ohne dass dort je etwas bezahlt worden wäre, der nie gerechnet hat, sondern mit dem Segen Gottes gearbeitet hat. Und das ist die schwerste Demütigung, wenn man dann im Alter solch einen Schritt erlebt. Und Bruder Utsch, der damals die Geschäftsführung übernahm, bis zur Insolvenz, hat mir angerufen und gesagt, kümmere dich auch um den Friedrich Hensler, dass er nicht völlig abrutscht in irgendeinen Abgrund. Und ich habe bei Friedrich Hensler angerufen, dann hat er gesagt, wenn nur alles dazu dient, dass Jesus und sein Reich umso größer wachsen kann und umso wunderbarer wird. Da habe ich gedacht, wenn einer so weit kommt, dass er selbst solch einen schweren Verlust tragen kann, wenn es nur dazu dient, dass die Sache von Jesus gefördert wird. Und das meine ich, dass wir nicht an den irdischen Dingen hängen bleiben, dass es nicht eine Katastrophe ist, wenn Sie auf der Heimfahrt irgendeinen Kotflügel in Ihrem Auto beschädigen und sagen, das ist jetzt furchtbar und wenn Dinge kaputt gehen in Ihrem Leben, sondern dass Sie es tragen können, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich hatte in Prag einen Freund, der war in der kommunistischen Zeit verantwortlich für das Gesundheitswesen, war 5000 Mitarbeiter, die er als Personalleiter betreut hat. Er war ein bekennender Christ der dortigen evangelischen Gemeinden, mutiger Bekenner. Hat mir immer gefallen, wie er unerschrocken das Evangelium vertreten hat, wie er seine Neujahrswünsche verstand hat, hat er hinten als Absender auf seinen Briefumschlag draufgeklebt. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet jeden, der daran glaubt. Und das im Kommunismus. Und das war so interessant, wie wir ihn einmal besucht haben, hat er mir gezeigt, zwei Häuser in der Mitte der Stadt, die ihm einmal als Geschäftsmann gehört haben. Und dann habe ich ihn gefragt, wurmst dich noch, dass du das alles verloren hast bei der Enteignung der Kommunisten? Dann hat er gesagt, nicht einen Augenblick. Der Herr hat mir es gegeben und der Herr hat mir es genommen. Jetzt ist nur wichtig, dass ich mit der restlichen Zeit meines Lebens ihm dienen kann. Und das habe ich bewundert. Ich hätte es nicht so fertig gebracht. Und ich habe dann seinen Sohn getroffen und hat gesagt, das ist eine offene Rechnung, die werde ich mit den Kommunisten noch klären müssen. Aber der war ungläubig, der Sohn. Er hat das Recht dazu. Aber ob wir so die Güter dieser Welt haben, und ich wünsche Ihnen, dass Sie das Rechte Verhältnis zu den Gütern dieser Welt haben, weil sie sagen, sie können mir das Leben nicht bringen. Mose, der kurz vorm Übergang zum gelobten Land steht, das Volk Israel hinüberführt, sagt, pass auf, es wird euch zur Todesfalle werden. Ihr werdet euer Herz an die Dinge hängen und darüber eure Liebe zum Retter, zum Heiland, zum lebendigen Gott verlieren, der euch doch so wunderbar hindurchgeführt hat. Tatsächlich ist es ja so, dass wir in den Krisenzeiten unseres Lebens Gott viel näher sind. Und in Zeiten, wo es uns so gut geht, wird unser Glaubensleben ganz arg flach. Und wenn wir unter Druck sind, dann suchen wir wieder die Nähe Gottes. Und das ist so eine Gefahr in diesen Zeiten, dass wir die Nähe zum lebendigen Gott verlieren und nicht mehr im Gehorsam stehen und nicht mehr in der Nachfolge sind. Das Letzte, was mir noch wichtig ist, das ist eine ganz große Freudenbotschaft. Eine große Freudenbotschaft, weil wir alle schier erdrückt werden von den täglichen Sorgen. Da steht schon in der Bibel, auch in den Worten Jesu, so viel drin mit den Sorgen dieser Welt, die uns so schwierig sind. Wie viele sind so belastet, dass sie kaum mehr durchkommen, wie sie das alles lösen sollen, die Arbeit und die Schwierigkeit. Und darum ist dieses Wort, wähle das Leben, suche Jesus das Leben, die Erfüllung deines Lebens. Und wenn du ihn gefunden hast, dann darfst du ihm die irdischen Sorgen auch hinlegen, die äußeren Sorgen deines Lebens. Wie viele haben ihr Herz an äußere Dinge gehängt? Ich hatte einen Bekannten, der uns oft eingeladen hat, der ein reicher Geschäftsmann war. Und er hat oft ganz freimütig über diese Dinge des Geldes gesprochen. Und das war für mich eine ganz große Hilfe. Er hat einen wunderbaren Mercedes-Sportcoupé gefahren. Seine Frau hat den gleichen Wagen, 450 Modell Sportwagen-Coupé, auch nochmal gefahren. Aber sie hatten keine Kinder. Und er hat uns eingeschärft und gesagt, die Leute wissen gar nicht, wie wenig Reichtum auch genossen werden kann. Sagt er, seht, ich kann nicht zweimal abends in ein Restaurant gehen. Er hat auch nie einen Urlaub gemacht, hat der Haus im Tegernsee ist nie hingefahren, weil er so ungern von zu Hause wegging. Und hat gesagt, ich kann auch nicht zwei Jacketts übereinander anziehen. Man kann mit dem Reichtum gar nicht mehr machen als der, der wenig Güter hat. Da sagen die Leute, ja, das ist doch aber nicht der Grund. Und dann hat er gesagt, und in unserer Familie hat es ganz schreckliche Dinge um das Geld gegeben. Und er hat verfügt, dass keiner der anderen Verwandten noch einen Pfennig erbt. Er hat es in eine Stiftung eingebracht, aus denen auch Zwecke des Reiches Gottes gefördert werden. Eine ganz bittere Erfahrung, die man machen kann über den Dingen des Geldes, des Reichtums, weil der Reichtum einen gefangen hält. Nun war ja schon bei Jesus die Frage, kann denn ein Reicher überhaupt selig werden? Er sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr durch, das geht ja gar nicht, so eine kleine Nähnadel, wie soll das möglich sein? Wunderbar, dass Gott auch dieses Wunder geschafft hat. Ich habe reiche Leute kennengelernt mit großer Bescheidenheit und Demut und die auch einen großen Teil ihres Geldes nur für Zwecke des Reiches Gottes zur Verfügung gestellt haben. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber Sie wissen das und können diese Berichte auch lesen, wo man immer wieder beeindruckt. Die sollen Ansporn für uns auch immer wieder sein. Herr, lass mich die Dinge so ordnen, dass ich mein Herz nicht dranhänge. Mach mich weise, wann ist der Zeitpunkt da, wo ich unseren Kindern dann das schon weitergeben darf und wie soll ich das alles lösen? Gibt es überhaupt eine evangelikale Familie, wo es nicht einen Streit ums Erbe gab? Hoffentlich sind ein paar da, die sagen, bei uns hat es nichts gegeben, denn wir hatten nichts geerbt. Das ist auch gut. Aber wenn Sie das alles verfolgen, wie selbst in ganz gläubig, treuen, bibeltreuen Familien ein Streit ausbricht und plötzlich ganz ungerechte Lösungen gemacht werden, das ist für uns ein Ansporn. Lass dir doch das nicht zu einem Hemmschuh deines Lebens werden. Gut, dass die Bibel so klar davon redet, weil du hast kein Leben davon, sondern den Tod. Es wird der Fluch deines Lebens sein. Der Geiz ist eine große Gefahr. Wir Schwaben meinen ja, der Geiz sei ein Gottesdienst. Glauben Sie nicht? Das glauben Sie. Ich habe ganz, ganz fromme Leute erlebt. Noch Stunden vor dem Tod hatten sie ihr Testament noch nicht geordnet. Und da waren ganz dunkle Dinge in der Familie abgelaufen. Gucken Sie, dass in Ihrem Leben diese Dinge geordnet werden, denn Jesus muss der Herrscher sein, auch über alle unsere irdischen Bezüge. Und wir wollen Christus in unser Leben hineinziehen, weil er uns des Lebens Erfüllung gibt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir das Übrige alles zufallen. Wenn der lebendige Christus in ihrem Leben drin ist, dann wissen sie, wie sie alles sorgen können. Unsere lieben Diakonissen sind ein wunderbares Vorbild, wie sie oft in einer bescheidenen Weise leben. Wir kennen viele aus dem Missionsdienst oder in anderen Reichsgotteswerken, die auch für uns dieses Beispiel immer wieder geben. Das müssen sie nicht machen, sie müssen sich nicht zurückziehen, aber dass sie nicht mit ihrem Herzen an den Gütern kleben, sondern sagen, Herr, mach mich frei, dass ich drüber stehen kann und dass ich es zu deiner Ehre einsetzen kann. Das Wort ist dir ganz nahe. Das Wort ist das Wichtigste, wo der Herr dir begegnet. Und wunderbar, dass Jesus uns dieses Wort in Erfüllung gebracht hat. Und wie er uns dieses Leben gibt, wo wir einen lebendigen Herrn in unserem Leben haben. Da können wir ihm die Sorgen sagen und wir erleben, wie er uns durchhilft. Und auch in den irdischen Dingen erleben wir gerade diese herrlichen Wunder. Nicht bloß in der Hungerzeit, der Nachkriegszeit. Das erleben wir im Krankenhaus, bis wir auf einmal den ersten Löffel Schleimsuppe wieder essen dürfen. Und wie wir merken, Herr, das ist ein Geschenk und das kommt von Herzen, wenn wir zu Tisch beten. So wie es der Bruder Leier da so schön immer wieder tut, dass wir das uns freuen und sagen, ach, das ist eine Gabe unseres Herrn, zu seiner Ehre soll es uns dienen. Und wir wollen dankbar sein über die Rente, die wir haben und dass wir leben können und versorgt sind und dass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir ein Auto haben, mit dem wir rumfahren können. Es soll doch zur Ehre unseres Herrn dienen. Die Güter dieser Welt dürfen doch unser Herz nicht besetzen. Aber wähle das Leben. Und lass dir das nicht zum Hindernis werden, sondern wähle das Leben. Das Leben liegt im lebendigen Herrn Jesus Christus, wo Gott zu uns kommt. Und er will die Dinge unseres Lebens ordnen, auch hier in diesen ganz äußeren Dingen, dass wir das ihm überlassen dürfen. Auch in den schweren Krankheitszeiten dürfen wir seine Nähe und seine Gegenwart ist nötig. Es ist eine klare Entscheidung hier nötig. Will ich mit meinem Leben Christus dienen? Es kann nicht bloß sein, dass ich meinen Glauben trage und dann die anderen Dinge, die wirtschaftlichen Dinge und die beruflichen Dinge außen vor lasse. Wie wunderbar ist das, dass er, unser Herr, uns auch führt in der Berufswahl. Dann in der Frage, wo nehmen wir unseren Wohnsitz? Und Herr, leite uns. Und es ist herrlich, wie wir auch hier seine Führung erleben in den ganz äußeren Dingen. Alle Schätze dieser Welt können uns nicht das Leben geben. Und es sind arme Menschen heute, Millionen, aber Millionen unseres Volkes, die Geld, die Fülle haben, aber nicht das Leben. Was ist das eine Armut, wenn einer 100 Millionen Euro hat? Was soll er denn davon machen? Er kann nicht so das Essen genießen, wie wir es heute Abend genossen haben, wenn wir es in der Gegenwart unseres Herrn genießen. Und deshalb sollen wir mutig immer wieder sagen, du, die Fragen des Geldes, die sind das Wichtigste. Jesus hat mal, als er gebeten wurde in einer schwierigen Erbsache, soll vermitteln, sagt, ich mache da nicht mit. Ach, was soll ich Erbe schlichten? Er hat die Botschaft vom Leben gebracht. Und wer diesem Herrn dient, der kann auch die Dinge einordnen in seinem Leben. Und ich bin dem Mose so dankbar, dass er uns hier sagt, wo die Quelle des Lebens ist, ergreife das Leben, liebt den Herrn, euren Gott, folgt ihm und hangt ihm von Herzen an, dann kannst du unter dem Segen Gottes leben. Das ist wunderbar, dass wir diesen Zuspruch haben, und dass die Ordnungen auch, die uns Gott gegeben hat, nur das groß machen wollen, das Vertrauen auf den Herrn zu setzen, ihm in allen Dingen zu vertrauen. Das ist wichtig in unserem Leben, dass der Herr uns eindeutig und klar führt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Dann sehen wir klar und wer will, der tragt sich tot. Wir reisen abgeschieden mit wenigem zufrieden und brauchen es nur zur Not, sagt der Tierstecken, aber unsere Taschen sind voll. Und manchmal ist es ganz arg schwer. Das ist wunderbar, wenn wir wieder die Ausrichtung haben auf den lebendigen Herrn und das erfüllte Leben haben und danken können, er versorgt mich und wir sind überreich beschenkt mit ihm. Wir wollen beten. Lieber Herr, ganz herzlichen Dank, dass du uns dein Wort gibst. Und dass du dein Wort erfüllst und bei uns einlöst. Ach Herr, unser Herz ist immer wieder gebunden an diese irdischen Dinge. Und dann kommen Neid und Geiz und Habsucht, Wurzel allen Übels. Ach Herr, unser Herz ist auch so besetzt von so viel Bösem. Reinige uns, dass wir dir von Herzen dienen können, dass unser Herz frei wird und dass wir mit allen äußeren Dingen, die du uns anvertraust, rechte Haushalter sind und dir dienen und dich darüber groß machen. Herr, wir sind auch immer wieder bedrückt über so viel Not in dieser Welt. Zeig uns auch, wie wir helfen können mit unseren Mitteln, dass auch kein Cent irgendwo in einen falschen Kanal kommt, sondern dass alles dienen muss zu deiner Verherrlichung und zum Ruhm deines Namens. Und wir wollen dich bitten für unser Volk und für unser Land, wo so viele Menschen nach Leben hungern, wo du doch allein das Leben geben kannst, Erfüllung und Befriedigung. Wie viele Menschen enttäuscht sind im Überfluss, weil sie dich nicht haben, den lebendigen Herrn. Und gebrauche uns, dass wir rechte Zeugen sind und dich groß machen vor der Welt und deinen Namen bekennen. Amen.